Das Lesen aus dem Judasbrief. Das war aus den letzten Versen. Judas ab Vers 20. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und die einen, die streiten, weist zurecht, die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen, vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät und Macht und Gewalt vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Dieser Brief ist ja der letzte Brief, wenn man von den Sendschreiben mal absieht, im Neuen Testament. Und er zeigt uns in ganz geraffter Form die Endzeit. Es gibt auch andere Briefe, 2. Timotheusbrief, 1. Timotheus 4, 2. Petrus 2, 3, die das auch deutlich machen, natürlich die Offenbarung auch. Aber auch ganz besonders der Judasbrief. Der beginnt damit, dass hier steht in Kapitel 1, dass Judas ein Knecht Jesu Christi ist und Bruder des Jakobus. Judas war ein Bruder auch des Herrn Jesus, denn Jakobus war der Bruder des Herrn Jesus. Er war so einer, der zu den Verwandten gehörte und die zuerst den Herrn Jesus, ihren Bruder, gar nicht verstanden. Jetzt sagt dieser Bruder von seinem Bruder sozusagen, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Nennt sie nicht so, ich bin der Bruder des Herrn. Nein, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Und Gott benutzt diesen Judas, dessen Name ja übersetzt Lobpreis bedeutet, um diesen letzten Brief zu schreiben. Und er schreibt so, eigentlich würde ich viel lieber über das gemeinsame Heil schreiben, ganz am Anfang, Vers 4. Aber ich war genötigt, euch zu schreiben, um für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Nun, das zeigt, dass in der Endzeit das christliche Leben nicht so ein Hobby ist, das man nebenbei mal macht, sondern dass man im Kriegsgebiet lebt, wie Soldaten im Krieg leben. Und wenn ein Soldat im Krieg ist, dann sagt er nicht, ich ziehe mir jetzt meine Badehose an oder ich ziehe mir einen schönen Anzug an, der nicht dreckig werden darf, sondern der zieht einen Militäranzug an. Und der hat auch seine Waffen dabei. Oder damals bei den Römern, er hat eine ganze Waffenrüstung an. Und wir kennen das ja aus dem Epheserbrief, da steht ja im 6. Kapitel, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Den Schild des Glaubens, Helm des Heils, Brustharnisch der Gerechtigkeit, Schuhe an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, mit Schuhe, nicht? Schwert des Geistes, und alles umfassend. Das Gebet und das Flehen für alle Heiligen. Und es ist erstaunlich, dass wenn man so in die Christenheit hineingeht, dass man eigentlich überhaupt keine Kampfwidrigkeit mehr so sieht. Da gibt es die ganzen Kompanien der unterschiedlichsten christlichen Couleurs. Da hat man den Eindruck, eine Kompanie nach der anderen liegt platt und lässt sich von dem Zeitgeist mitziehen.
Kampf? Wo ist denn noch Kampf? Geistlicher Kampf. Vielleicht schlagen wir mal eine Stelle auf, um deutlich zu machen, was denn dieser Kampf ist. Nicht, dass jemand das mal falsch versteht und sagt, ja, wir müssen jetzt mal zu unseren Maschinenpistolen greifen und da mal im Irak mithelfen. 2. Korinther Kapitel 10. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4. Zweite Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Fleischliche Waffen wären Schwert, Maschinenpistole, Panzer, Kanonen, Flugabwehrraketen und so weiter. Nein, nicht Fleisch, das heißt nichts Irdisches, sondern göttlich, aha, weit allen Atombomben überlegen, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Von Festungen? Ja, das Bild ist hier ganz klar. Wirklich Festungen, Burgen, Schlösser, was weiß ich, große Abwehrmauern. Nein, da steht dann, was das heißt, dieser Ausdruck Festungen. Es heißt, indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Das ist ein interessanter Ausdruck, ja? Vernunftschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Vernunftschlüsse. Wisst ihr, was das ist? Menschliche Logik. Ich will mal kurz erklären, was das ist. Ja, muss doch mal die ganzen jungen Leute aufpassen. Wenn du sagst A gleich B und B gleich C, dann ist A gleich C. Das ist ein Vernunftschluss. Das ist Logik. Ja, kommt aus der aristotelischen Logik. Der hat das, den Syllogismus, so nennt man das in der Philosophie, entwickelt. Ja. Das ist Logik. A gleich B, B gleich C, A gleich C. Ganz klar, ohne Widerspruch. Ich will mal deutlich machen, warum wir Vernunftschlüsse zerstören müssen als Christen. Wir lesen in der Bibel zum Beispiel, da ist ein Gott. Aber wir hören doch immer wieder, dass der Herr Jesus Gott ist, dass der Vater Gott ist und der Heilige Geist Gott. Also sind doch drei Götter, oder? Mathematische Logik der Bibel ist 1 plus 1 plus 1 gleich 1. Wir zerstören die Vernunftschlüsse. Wodurch zerstören wir denn die Vernunftschlüsse? Durch das Gebundensein an die Offenbarung Gottes. Und die Offenbarung Gottes übersteigt alle Vernunft. Und das nicht nur in diesen logischen Fragen, sondern in den alltäglichen Fragen. Ein Beweis, Philipper 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesu. Was heißt denn so ein Satz? Schon mal drüber nachgedacht. Wir lesen das ja so oft, ja, in Gebetsstunden und so weiter. Aber denken oft überhaupt nicht nach. Was heißt das eigentlich? Wieso kann unser Gebet und Flehen dazu führen, dass unser Verstand, unsere Logik eingebunden wird in den Frieden Gottes und wir überhaupt nicht mehr Vernunft, uns auf Vernunft Schlüsse stützen. Denn wir machen den Alltagserfahrung folgendes. Wir sagen, das und das und das ist jetzt da, diese, ich sag mal, irgendeine Krankheit, ja, und die Folge der Krankheit ist A, B, C, Schritt C, D, führt da und da dahin. Und jetzt kommt plötzlich etwas in unser Leben, da steht, dass wir durch Gebet und Flehen dahin kommen können, dass der Friede Gottes diesen Verstand, diesen Schluss übersteigt. Und das heißt also, dass wir einfach sagen, nein, nicht das, was unsere menschliche Erfahrung uns sagt, was unsere Tradition uns sagt, was wir denken, was die folgerichtigen Schlüsse sind, sondern Gott hat auch jeden einzelnen Schritt in meinem Leben und in deinem Leben vollkommen in der Hand. Vollkommen. Und es kann ganz anders ausgehen, als du je gedacht hast. Das heißt das alles. So, jetzt wieder zurück zum Judasbrief. Der Judas, der sagt, ich war genötigt. Genötigt. Wollte eigentlich was ganz anderes sagen, aber nein, Gott hat mich jetzt so geführt, dass ich genötigt bin, um über das zu schreiben, was euch bewegt. Und ich werde jetzt nicht viel über das, was dazwischen jetzt steht, zwischen diesen Versen am Anfang und dem Endversen, aber ganz kurz zusammengefasst. Es waren böse und falsche Lehren, die in sich nebeneinschleichen würden. Da würde man mit anderen zusammen sein. Da steht, dass die Flecken bei euren Liebesmalen. Und dann werden die auch genau bezeichnet. Vielleicht lesen wir mal ganz kurz hier ein paar Verse draus, um das mal deutlich zu machen, wie die hier beschrieben werden. Ab Vers 12. Da steht, das sind Wolken ohne Wasser. Das ist ja sehr anschaulich beschrieben alles. Also diese Leute, die sich neben einschleichen, die sind Wolken. Werden verglichen mit Wolken. So, dann sagt der Gläubige, der das liest, ja, was Wolken? Was sind Wolken? Wenn ich Wolken sehe, so dicke Cumulus, dunkle Wolken, dann soll ich jetzt fürs gleich Wasser geben. Natürlich, Wolken sind Beweis, dass Wasser in der Luft ist und irgendwann kommt das runter. Das sind unsere Augen, die sehen das. Aber nein, da ist überhaupt kein Wasser drin. Also es ist ein Schein, Leute. Die haben keine Ströme lebendigen Wassers. Da kommt nichts. Es sind einfach nur Wolken, aber da ist nichts drin. Hohle Konserven. Oder der zweite Begriff, ist auch interessant. Von Winden hingetrieben, auch das ist noch dabei, ja. Das heißt, die Wolken, die ziehen so entlang und werden dann irgendwo, werden sie wohl runterkommen als Wasser. Werden getrieben, vielleicht auch mal von da nach Osten, dann auf einmal nach Westen, nach Süden, nach Norden. Man kann sie überhaupt nicht einordnen. So ist das in unserer Zeit, ja. Wer sich mal mit Strömen unserer Zeit beschäftigt, weil ich denke manchmal, ich komme überhaupt nicht mehr nach. Wie viele Bücher muss ich eigentlich noch lesen? Jede paar Monate kommt wieder eine neue Strömung. Hörendes Gebet, Emerging Church, Willow Creek, charismatische Bewegung und ich weiß nicht was alles. Wieder was Neues. Ja, und ich bin so ein Typ, ich beschäftige mich dann intensiv mit diesen ganzen Dingen nach der Schrift und gucke, was haben die eigentlich, was wollen die eigentlich? Und dann steht so ein Schüler auf einmal und sagt, kennen Sie schon das hörende Gebet? Das war mir ganz neu, hatte ich überhaupt noch nicht gehört. Oh, hörendes Gebet, das ist eine neue Bewegung. Ja, jemand, der aus der Brüderbewegung kommt, der hat das jetzt gerade so besonders hervorgebracht. Wie, war es jetzt schon wieder einer? So viel kommt aus denen hervor, die doch alles sehr klar aus der Schrift erkannt haben. Wie kommt das eigentlich alles? Und solche Dinge, ja. Nebeneingeschlichen. Das sind nicht welche, die kommen und sagen, ich habe jetzt ganz Neues. Nein, ganz, ganz pfiffig, ganz verborgen auf einmal. Also Wolken hingetrieben und dann heißt es, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Spätherbstliche Bäume, ja, sind wir jetzt ja, noch nicht ganz. Aber wir merken das jetzt, was auf uns zukommt, nicht? Jetzt ist es noch schön. Gestern waren wir im Museum, da habe ich hier runtergeguckt, habe gesagt, was ist Schmalkalden für eine wunderschöne Stadt. Dann habe ich aber besonders die Bäume gesehen, mit einer Farbenpracht. Das geht noch vielleicht ein paar Wochen so weiter, dann sind die Blätter weg, dann ist die Farbenpracht weg. Hier steht spätherbstliche Bäume, fruchtleer. Ja, wir sehen jetzt nur noch die Blätter, die Früchte sind sowieso schon nicht mehr da. Jetzt fallen die Blätter ab, die Früchte sind sowieso nicht mehr dran. Kann man am Apfelbaum mal gucken, ja, oder Birnenbaum. Fruchtleer. Zweimal erstorben. Oh, das ist aber eine ganz ernste Ausdrucksweise. Zweimal erstorben. Das erste Mal erstorben, dadurch, dass sie geboren sind, haben sie kein Leben, müssen sich erst bekehren. Die sind überhaupt nicht bekehrt. Und das zweite Mal haben sie so getan, als ob, aber da war gar nichts. Tot. Sie sind gar nicht wiedergeboren. Bei uns im Nachbarort war ein junger Bruder, der predigte, hat den Römerbrief auswendig gelernt, hat Griechisch und Hebräisch gelernt, war ein ganz pfiffiger Kerl, hat sich auf Konferenzen beteiligt. Wisst ihr, was er heute ist? Agnostiker. Er leugnet die Erkennbarkeit Gottes. Ist überhaupt kein Gott da, sagt er. War mitten unter den Gläubigen. Hat sogar mit daran bewirkt, dass eine Trennung zustande kam in der Versammlung. So kann das kommen. Wie müssen wir wachsam sein, ja? Wie müssen wir auf uns selbst und auf andere wachsam sein? Oder dann noch, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Wilde Meereswogen. Das Meer ist in der Bibel ein Bild von den Nationen, die ihre Unmoral ausschäumen. Lesen wir mal Beweis eben kurz aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 57, Vers 20. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Das ist aber eine deutliche Ausdrucksweise, ja? Gottlose wühlen Schlamm und Kot auf. Das heißt, sie wühlen moralischen Dreck auf. Was ja hier in Deutschland zurzeit mit Gewalt passiert. Habt euch mal angeguckt, was welche Maßstäbe die diese Behörde hat für jugendgefährdende Schriften und Sendungen im Fernsehen, welche Maßstäbe die haben, was unter 16 alles noch geguckt werden kann. Das ist unfassbar. Müsste man fast eine Anklage machen nach dem Artikel, weiß nicht, 4 oder was, des Grundgesetzes, ja, jugendgefährdend. Das ist unfassbar, was alles erlaubt ist. Was vor 20, 30 Jahren als gefährlichst angesehen würde. Und daran merkt man, dass das unsere Welt ist. Wir leben in dieser Welt als Christen. Und da sollen wir Salz der Erde und Licht der Welt sein. So, und dann das nächste ist dann Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis auf Ewigkeit aufbewahrt ist. Irrsterne. Das wären solche, die scheinbar den Weg weisen, nach denen sich, was weiß ich, ein Schiff auf dem Meer richtet. Früher haben die sich ja nach den Sternen gerichtet. Und dann wären, was weiß ich, da irgendwelche Satelliten am Himmel gewesen, ja. Und dann hätten sie sich nach den Satelliten gerichtet. Und auf einmal wollten gerne nach Amerika fahren von Europa aus und landen auf einmal in Spanien. Ihr Sterne. Warum denn? Ja, weil sie nicht mehr diesen von Gott gegebenen Kosmos akzeptiert haben. Und für uns bedeutet das, weil wir nicht mehr den Kompass des Wortes Gottes ernst nehmen. Und wenn Leute kommen, die sich neben einschleichen, die das nicht mehr ernst nehmen, dann sind das ihre Sterne und die führen dazu, dass diese Gottlosigkeiten kommen. Da sind das Wolken ohne Wasser und dann staunt man, dass so viel Wasserlosigkeit, Schwäche, Irrlehren und moralisch Böses in den Gemeinden des Herrn immer mehr zunehmen. Was sprichst du mit so einem Pastor, der bei uns ein Kind angemeldet hat aus einer Pfingstgemeinde, riesen Pfingstgemeinde, wo ganz viele junge Leute sind und jeden Samstag ein Riesen-Event stattfindet. Und dann sagt er mir ganz offen, wissen Sie was, Herr Steinmeister, wir können ja heute nicht mehr viel machen, wir sind ja froh, dass die alle kommen, aber wie viele da zusammenleben als Männlein und Weiblein, das macht uns echt Sorgen. Ja, sage ich, fangen Sie mal an, biblisch zu lehren, sagen, was die Bibel sagt, dann gucken Sie mal zu, was da noch übrig bleibt. Wenn wir uns einfach nur immer anpassen, dann verlieren wir das, den Blick aus den Augen, die Orientierung, dann hat die Bibel da keine Kraft mehr, da haben wir nur Menschenkraft. Dann stehen da welche, die von rechts nach links laufen, mit dem Mikrofon, ganz cool drauf sind, ja, laufen ja heute alle, stehen nicht mehr fest, sondern die gehen ja immer hin und her, wie vom Wind getrieben. Ne? Habt ihr schon mal gesehen, so große Events von Christen, gerade so Jugendevents, die stehen fast nie mehr vor einem Pult. Ich sage auch nicht, dass das notwendig ist, aber die laufen immer hin und her. Als ob sie getrieben werden, so ist das. Eben meine Term, meist Mikrofon und kräftig. Und dann staunt man ja. Tja, habe ich gesagt, so ist das, wenn wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen und nur noch die Gefühle aufputschen. Der hat das noch klar gesehen. Ja, also nur als Beispiel jetzt, darüber wird hier gesprochen. Es gibt da noch manche Hinweise, die murren, diese sind murrende. Ganz oft kommt dieses kleine Wörtchen diese vor. Und die Vers 60 ist auch ein interessanter Satz. Die nach ihren Begierden wandeln und ihr Mund redet stolze Worte. Und dann, und um des Vorteils willen bewundern sie Personen. Das muss man sich mal so richtig, klar, es geht um einen Endzeitbrief. Am Ende wird es so sein, um des Vorteils willen werden Menschen zunehmend mehr bewundert. Und dabei sind Menschen, die das Wort geben, nichts anderes als Knechte, Kanäle, schwache Kanäle. Und wenn sie das Wort Gottes klar sprechen, dann sind sie brauchbare Werkzeuge. Aber dann werden sie nie dazu führen, andere dazu führen, dass sie bewundert werden. Sondern dann hoffentlich ist es so, dass das Wort Gottes in den Mittelpunkt kommt. Und dann heißt es am Ende von Vers 17, am Anfang von Vers 17, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die von den Aposteln und unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte. Das ist für die Endzeit wichtig. Die Worte der Apostel und des Herrn Jesus, daran sollen wir denken. Das ist übrigens ein Merkmal aller dieser Endzeitbriefe. Wir wollen mal ganz schnell durchgehen. Ja? Das muss man ja beweisen. Man muss heute alles beweisen. Ist auch wichtig. 2. Petrus 3, Vers 1. Ebenfalls ein Endzeitkapitel. 2. Petrus 2 und 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel, indem ihr zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen, da haben wir die letzten Tage, woran soll man sich erinnern? An das, was der Herr gesagt hat und was die Apostel gelehrt haben. Nächste Stelle, 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2. Da wird von dem Kommen des Antichrist gesprochen und von Zeichen und Wundern, die geschehen werden. Aber Wundern der Lüge wird in Vers 10 hinzugefügt. Und dann wird auch gesagt, was das Merkmal sein wird. Lesen wir das mal genau. Vers 10 in der Mitte. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Da steht nicht, dass sie die Wahrheit nicht annahmen, ja, das ist auch wahr, aber sie haben auch überhaupt keine Liebe mehr zur Wahrheit gehabt. Sie wollten sie gar nicht mehr wissen. Ich könnte jetzt einen ganzen Vortrag darüber halten, über die Entwicklung von Gender Mainstream in unserer Gesellschaft. Manche wissen überhaupt nicht, was das ist, aber ist auch nicht schlimm. Wie das entstanden ist. Und da hat ein norwegischer Komiker, der Sozialwissenschaftler ist, Der ist der Sache dann auf die Spur gekommen. Hat die Sozialwissenschaftler befragt. Und dann hat er gesagt, du, das will ich jetzt mal naturwissenschaftlich überprüfen. Ist an amerikanische und englische Universitäten gegangen und hat Naturwissenschaftler zu der Frage Mann und Frau und so weiter interviewt. Und dann haben die über das, was diese Sozialwissenschaftler in Norwegen gesagt haben, nur den Kopf geschüttelt. Das hat er alles aufgenommen, ist zurückgefahren nach Norwegen, ist zu diesen Sozialwissenschaftlern gegangen und hat ihnen das vorgespielt. Und wisst ihr, was sie dann sagen? Das interessiert uns überhaupt nicht, was Naturwissenschaft sagt. Es ist einfach so, dass Mann und Frau Konstrukte sind und die überhaupt nicht mehr bedeutsam sind. Und deswegen ist in der Europäischen Kommission jetzt durchgesetzt, dass in öffentlichen Schulen es eigentlich nicht mehr gesagt werden darf, dass die Familie Mann und Frau die einzige Institution noch ist. Das ist festgelegt in ganz Europa, auch in Deutschland. Die meisten wissen das überhaupt nicht. Dass es jetzt über 20 Gender Mainstream Beauftragte gibt. In Hannover ist so eine Zentrale der evangelischen Kirche EKD. Im Internet kannst du gucken, offene Türen. Das ist ein Film über diese neue Entwicklung. Der Christen wird dir schlecht. EKD, Evangelische Kirche von Deutschland. Und unsere Kinder und Jugendliche werden in dieser kaputten Welt groß. Und da brauchen wir Menschen Aufklärung, müssen klar sagen, wo es lang geht. Und nicht schweigen. Wir sind doch Salz der Erde. Auch wenn das Salz kraftlos geworden ist, so taugt es zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Wenn wir schweigen, wir können nicht politisch handeln, natürlich nicht. Aber da, wo der Herr uns hinstellt, klare Worte sagen und nicht Furcht haben. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich des Evangeliums nicht. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, 2. Timotheus 3. Da wird ja diese moralische Entartung dann ganz deutlich beschrieben. Vers 1 bis 5 wird auch noch die Form der Gottseligkeit herausgestellt, also dass es noch formell alles so ist, so schön ist, ja, alles so ein bisschen christlich angehaucht. Und dann wird plötzlich gesagt im Vers 10, 2. Timotheus 3, Vers 10, du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, mein Vorsatz, mein Glauben. Also da geht es, in dieser Zeit müssen wir die Lehre der Apostel bewahren. Und am Ende von diesem Kapitel heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nütze zur Zurechtweisung und so weiter. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem Gut völlig geschickt. Zu jedem guten Werk völlig geschickt. Der Teufel hat einen Trick, die Christen vom Lesen der Bibel wegzuziehen. Und damit können sie dann nicht mehr das Recht Gottes kennen. Und gleichzeitig schult er Leute, die oft aus gläubigen Kreisen kommen, durch moderne Techniken, um dann in den Gemeinden überall neue Theorien einzupflanzen. Ich war jetzt eingeladen in einer großen Gemeinde und ich wusste überhaupt nicht, wie die steht. Und hatte dann ein Thema. Und ich wusste nichts von dem, was da los ist. Das war aber so ein Thema, dass ich dachte, oh, jetzt aber. Dann sagte hinterher, ein Bruder kam dann auf mich zu und sagte, das war genau das Richtige. Und dann hat er mir erzählt, was da los ist. Die wollen sich jetzt öffnen für Visionen. Es gab schon eine große Spaltung, sind schon, weiß ich, 150 oder 200 weggegangen. Die haben sich jetzt der ganzen visionären und charismatischen Richtung geöffnet. Und dann hat er gesagt, so, jetzt ging es darum, ob ich da zu einem Seminar eingeladen werde. Und dann habe ich gesagt, du, kein Schritt, ich werde das predigen, was das Wort Gottes sagt. Ich passe mich dieser Entwicklung überhaupt nicht an. Er sagt, da gibt es jetzt nur eins. Wenn es jetzt bergab geht, werden sie dich ausladen. Aber wenn jetzt doch noch eine Möglichkeit ist, dann werden sie vielleicht doch noch sagen, wir wollen noch mal was hören. Ja? Tatsächlich ist die Einladung jetzt gekommen. Ja? Aber ich bin sehr gespannt. Da kommen Leute, werden eingeladen, Pastoren, Theologen eingeladen und die fangen an jetzt mit Segnungsgottesdiensten, mit, ihr müsst mehr auch die charismatischen Gaben fördern, ja. Zungenreden, Visionen sehen, Träume haben, erzählen und so. Alles und Zeugs. Da habe ich gesagt, ja, prüft ihr denn überhaupt nicht? Ihr habt doch hier sogar gewählte Älteste, prüfen die denn überhaupt nicht, was da alles gesagt wird? Ihr müsst doch mal prüfen an der Bibel. Da sagt er, die lesen doch nicht regelmäßig die Bibel. Er sagt, was seid ihr denn hier für ein Chaoshaufen? Ist doch nicht Gemeinde. Vielleicht eine Stadtgemeinde, Sozialgemeinde oder was? Der Judasbrief sagt sehr klar, was passieren wird. Und die anderen Briefe. Gut, zurück zum Judasbrief. Wir sollen also hören auf diese Worte und nicht darauf achten, ob jetzt Zeichen und Wunder geschehen, sondern uns erinnern an die Worte der Apostel und des Gebotes des Herrn Jesus. Es werden Spötter kommen, heißt Vers 18. Und dann Vers 19 steht ganz ausdrücklich, die sich absondern, natürliche, seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Die sprechen viel vom Geist, aber die den Geist nicht haben. Schlagen wir mal einen Vers aus 1. Johannes 4, Vers 6. Da steht von Johannes, der dort Folgendes sagt. Wir, das sind gesperrt gedruckt, das heißt, er meint wir die Apostel, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns, die Apostel. Das heißt, die Schriften, die wir heute haben. Dann heißt es weiter, wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Das heißt, die achten nicht darauf, ob das Wort Gottes klar gepredigt wird. Und dann kommt der Schluss. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also, ich werde wieder, ja? Wir brauchen die Worte des Herrn und der Apostel. Wehe uns, wenn wir das aufgeben.
Dann folgt, ihr aber Geliebte. Ach, das ist doch wunderbar. In Vers 1, Kapitel 1, Vers 3 sagt er, Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte. In Kapitel 1, Vers 17, ihr aber Geliebte, erinnert euch. Und hier in Vers 20, ihr aber Geliebte. Kann zweierlei bedeuten. Das erste ist, dass er damit sagt, ihr seid Geliebte Gottes.
Die zweite Bedeutung ist, dass er selbst seine Mitgeschwister Geliebte nennt. Er sagt nicht, ihr Lieben, ihr seid geliebt von dem Apostel, von dem Herrn Jesus, von Gott, dem Vater, aber auch von den Aposteln, von hier von Judas, dem Knecht des Herrn. Geliebte.
Und das Erste ist, was dann folgt, dass er sagt, selbst euch auferbauend auf euren allerheiligsten Glauben.
Ist das nicht komisch, dass wir an keiner Stelle des Neuen Testamentes finden, dass der Glaube allerheiligst genannt wird? Nur in diesem Endzeitbrief.
Das Glaubensgut, was uns im Neuen Testament oder auch in der Bibel überliefert wird, ist allerheiligst. Und deswegen können wir nicht mit menschlichen und weltlichen Methoden die Bibel interpretieren und analysieren. Sondern Gott muss sie durch seinen Geist uns eröffnen. Natürlich können wir Mittel benutzen, Kommentare und so weiter. Aber wir müssen das stehen lassen, was Gott sagt. Er ist allerheiligst, dieser Glaube. Weil er aus dem Himmel kommt.
Schlagen wir mal Galater 3 auf. Da steht ein ganz interessanter Vers. Galater 3, Vers 23, glaube ich.
Da steht, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Mit Artikel, das Glaubensgut, der Glaube, der ist offenbart worden oder er kam, heißt es hier. Warum kam er? Warum ist er offenbart worden? Weil er aus dem Himmel gekommen ist, sozusagen. Der christliche Glaube ist etwas, was aus dem Himmel offenbart worden ist. Und deswegen ist er allerheiligst, hat nichts mit dieser Welt zu tun und mit dieser Erde. Was ist das für eine Würde, was für eine Herrlichkeit, dass wir diesen Glauben haben dürfen. Dann sollen wir uns darauf erbauen, uns gegenseitig darin stärken, darüber reden, darüber nachsinnen, betend im Heiligen Geist.
Ach, das ist auch so eine Sache, ja, betend im Heiligen Geist. In Epheser 6 wird das auch noch einmal gesagt, am Ende der Waffenrüstung. Das heißt eigentlich nichts anderes als beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Für die Endzeit ganz wichtig. Und das heißt nichts anderes, weil der Geist ja auch das Wort eingegeben hat, dass es ein übereinstimmendes Gebet ist mit den Gedanken Gottes, die er auch in der Endzeit offenbart.
Ich frage mich manchmal, wie oft ich wohl bete im Heiligen Geist. Das können wir natürlich nicht selbst immer beurteilen. Aber es ist immer in Übereinstimmung mit der Schrift und mit dem Willen Gottes. Es ist auch in gewisser Hinsicht ein Beten im Namen Jesu. Betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Ja, manchmal, also mir ergeht das schon mal so, wenn ich manches so studiere und lese, dann überkommt mich ein Zorn. Oder ich sage laut dann in meinem Arbeitszimmer, solch ein Unsinn, kommt so über mich. Ja, ich bin so ein Temperamentsbolzen, der sagt dann auf einmal, solch ein Quatsch, was Sie da reden. Ja, oder was Sie da geschrieben haben. Da müssen wir aufpassen. Ganz schwer aufpassen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und hier steht ausdrücklich, dass wir uns darin erhalten sollen. Wir müssen uns anstrengen, dass wir dem Geist Raum geben, trotzdem unsere Geschwister
zu lieben. Sonst können wir ihnen auch nicht helfen. Manchmal ist es viel, viel einfacher, die Wahrheit einem um die Ohren zu schlagen, als in der Weisheit Gottes die Wahrheit zu sagen und in der Liebe Gottes. Und in Epheser 4 heißt es, dass wir die Wahrheit festhalten in Liebe. Ich finde das für mich immer ganz wichtig. Ja. Das ist mir ein Anliegen. Ich kann besser klar und deutlich was sagen, als dann so noch das mit der Liebe so verbinden. Und doch ist es so. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wie war der Herr Jesus? Er ist das vollkommene Vorbild. Hättet ihr jemals gesagt über die Jünger am Ende des Lebens des Herrn auf dieser Erde, sie sind es, die mit mir ausgeharrt haben in den Versuchungen. Petrus, Judas überliefert ihn. Petrus verleugnet ihn. Thomas kapiert oft nicht, was da läuft. Die anderen sind am Kreuz abgehauen. Ihr seid es, die mit mir ausgeharrt haben in den Versuchungen. Das ist Liebe. Er sieht alles das, was noch positiv ist. Geht nicht sofort weg, sondern positiv. Er achtet das Positive, aber er sagt auch klipp und klar, was falsch und richtig ist. Das brauchen wir in unserer Zeit. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Indem ihr, also das heißt, es ist ein Partizip, das heißt, indem wir uns in dieser Liebe erhalten, ist unser Blick nicht gerichtet auf die Umstände, sondern auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus, die wir erwarten zum ewigen Leben. Da sagen, das ist dieser Blick, wo wir sagen, der Herr Jesus, der wird wiederkommen. Und er wird die wahren Gläubigen alle aus dieser Welt herausholen. Und er hat Geduld, er harrt aus, er wartet. Deswegen steht in Offenbarung 3 auch, dass wir das Wort seines Ausharrens bewahren. Er harrt aus, er lässt das alles zu, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Egal wie diese Welt sich entwickelt, er ist gnädig. Manchmal greift er hart ein, ja. Aber manchmal oder ganz oft ist er so langmütig. Und so sollen wir auch von ihm lernen und die Barmherzigkeit erwarten zum ewigen Leben. Manchmal wird die Lehre ist die Lehre, dass wir das ewige Leben jetzt haben. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Und dann gibt es im Timotheusbrief und auch hier den Gedanken, dass es zum ewigen Leben ist. Das ist die Zeit der Herrlichkeit, wo ewiges Leben sich in seiner ganzen Mannigfaltigkeit und Herrlichkeit offenbart. Und dann heißt es ganz praktisch, ja, ihr seid jetzt in dieser Welt gestellt, ihr lieben Christen. Ihr müsst für den einmal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Und jetzt pass auf, wie ihr das machen sollt. Die einen, die streiten, oder in der Anmerkung heißt es, zweifeln, weist zurecht, überführt, stellt sie in das Licht Gottes. Und das Licht ist immer auch Wärme. Also die Leute, die streiten wollen und die zweifeln und diese Dinge in das Volk Gottes hineinbringen wollen, da müsst ihr so handeln, dass ihr sie überführt. Das ist eigentlich die schönste Übersetzung. Wird auch fast an allen Stellen des Neuen Testaments so übersetzt. Hier heißt es zurechtweisen, aber in der Anmerkung heißt es ja überführen. Nicht ermahnen, sondern ihr müsst sie durch die Schrift bloßstellen. In Liebe, aber klar, bloßstellen. Deutlich machen, wie falsch sie liegen. Und dann die anderen aber rettet mit Furcht sie aus dem Feuer reißen. Dann gibt es welche, die sind ja ganz anders, vielleicht aggressiv oder ich weiß nicht was. Und sie haben völlig falsche Lehren. Und da sollen wir Furcht haben, dass wir nicht angesteckt werden. Und sie sind sozusagen schon im Feuer. Was auch immer das hier bedeutet, ob es verloren gehen bedeutet oder ob es bedeutet, dass sie einfach ja, schon durch diese falschen Dinge völlig ins Abseits kommen. Was wollen wir tun? Wir sollen sie da rausreißen. Und was sollen wir gleichzeitig in Gedanken haben? Das vom Fleisch befleckte Kleid hassen. Das heißt, das, was sie bringen, durch Worte und Taten, das sollen wir hassen, aber sie selbst lieben. Das ist schwer, das ist nötig. Falsches zu hassen, aber die Menschen zu lieben. Also, das ist die Aufgabe der Gläubigen, gerade in der Endzeit. Natürlich nicht jeder, aber der diese Aufgabe hat, soll das praktisch wahr machen. Und dann kommt der Ausblick zu Gott selbst, dem aber. Ich glaube, es gibt drei Stellen, die dieses dem aber haben. In Epheser 3 heißt es aber, vielleicht können wir das mal aufschlagen, Epheser 3, das ist so eine ganz schöne Stelle. Epheser 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. Das ist so ein Lobpreis, dem aber, ein dem aber Lobpreis. Ein wunderbares Wort. Ich glaube, dann kommt es nochmal vor im Römerbrief. Ich glaube, ich finde es doch nicht.
4, Vers 4.
Wo?
4, Vers 4.
Römer?
Römer.
Ja? Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade. Ja, die Stelle meine ich nicht. Es gibt noch eine Stelle, wo auch diese Herrlichkeit dann angesprochen wird. Ja. Aber vielleicht finde ich sie gleich noch. Der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadlich darzustellen vermag mit Frohlocken. Das ist ja auch eine Aussage, ja, wo man nur staunen kann. Gott kann uns so bewahren, dass hier steht, untadelig vor sich hinzustellen. Er vermag das, mit Frohlocken. Er kann uns vor Straucheln bewahren. Noch nicht mal vor in Sünde fallen, sondern vor Straucheln. Das sollte eigentlich unser tägliches Gebet sein. Bewahre uns vor der Sünde, bewahre mich vor Straucheln. Und doch muss ich jedenfalls von mir sagen, ich strauchle schon öfter. Aber Gott vermag das. Was ist das für ein starker Gott, ja? Dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Gott ist unser Heilandgott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also das ist ja hier eine Aufzählung. Ja, der alleinige Gott. Es gibt keinen Allah neben dem wahren Gott. Er ist der alleinige Gott. Er ist der Heilandgott. Das heißt, der Retter. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr Jesus ist nicht nur unser Jesus, er ist unser Herr Jesus. Und ihm sei die Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt. Und dann steht da etwas noch hinzugefügt, vor aller Zeit. Das geht bis in die Ewigkeit zurück. Jetzt, das ist die Gegenwart, und in alle Ewigkeit. Das heißt, der Judas sagt, soll ich euch mal als Christen was sagen, was wirklich anbetungs- und verherrlichungswürdig ist? Guckt weg von allen Menschen. Guckt auf diesen Gott. Das ist der alleinige Gott. Und sein Sohn Jesus Christus, der alleinige Herr. Er ist Herr. Er kann gebieten. Und er will gebieten. Und das ist immer mit Liebe verbunden. Ihm sei die Herrlichkeit. Studiert mal den Judasbrief sehr intensiv. Es ist wirklich wertvoll, diesen Brief mal intensiv zu studieren. Und dann kann uns manches bewahren vor Fehlentwicklungen. Unsere Augen öffnen für falsche Entwicklungen. Und manchmal sehen wir auch frühzeitig Ansätze falscher Entwicklungen. Das kann uns bewahren. Nicht wir können uns bewahren, sondern Petrus sagt in seinem ersten Brief in Kapitel 1, dass wir durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werden. Das ist auch ein ganz schöner Satz. 1. Petrus 1, Vers 5. Wir werden durch Gottes Macht, durch Glauben, das heißt, indem wir ihm vertrauen, bewahrt werden. Gott gebe das bei mir zuerst, bei euch liebe Geschwister.